Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 34 vom 17.06.2022 für euch am Mikrofon. Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler und
Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Hallo da draußen.
Schön, dass auch du wieder da bist, Katrin.
Ja,
zuletzt haben wir uns gesehen bei Judas Priest.
Ja, danach hat man mich 10 Tage nicht mehr gesehen, weil ich mir da leider eine Corona-Infektion eingefangen habe. Das war zwar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also ich hatte einen sehr leichten Verlauf, bisschen Schnupfen, bisschen Hals, aber noch nicht mal irgendwie unfit gefühlt oder sowas. Ich saß nur leider 10 Tage mit positivem Test zu Hause und konnte meine Wohnung nicht verlassen und leider auch weder zu Rammstein gehen, noch eine Interviewreise wahrnehmen, die ich gerne wahrgenommen hätte, noch, lass mich überlegen, was habe ich noch verpasst? Ah ja, ein Wochenende mit meiner Familie. Schade. Naja.
Immerhin Judas Priest noch gesehen, das war es dann hoffentlich wert.
Das war es wert. Ich glaube auch, ich habe es mir entweder dort geholt oder halt vorher bei In Extremo oder am Desert Fest. Ich glaube, wer aktuell auf Konzerte geht und es noch nicht hatte, hat's dann demnächst bald.
Das hört man viel zu oft. Ich bin selber noch drum rumgekommen. Toi, toi, toi. Konzert- und Festivalsaison beginnt ja jetzt erst so langsam. Mal sehen, wie es weitergeht. Hoffentlich gut. Was hier weitergeht, sind wie gewohnt die wichtigsten Releases der aktuellen Podcast-Woche, die härtesten und heißesten Themen im Heavy Metal und ein exklusiver, spektakulärer Gesprächsgast. Stefan Weidner von den Böse Onkels, / der W, hat mit uns ein Interview geführt, was mich sehr freut.
Andersrum, oder?
Du hast mit ihm
ein Interview geführt.
Du hast recht, ich habe mich so klein gemacht, weil der große Stefan Weidner von den Bösen Onkels spricht.
Hat den großen Chefredakteur Sebastian Kessler interviewt. Ja, nein, andersrum war
es. Es war ein sehr nettes, sehr sympathisches, sehr tolles Gespräch. Ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es einen Shitstorm, keine Ahnung, weil immer, wenn man was mit den Bösen Onkels macht, und Metal Hammer macht schon seit immer was mit den Bösen Onkels, wir sind sehr eng mit ihnen, wir berichten sehr gerne über sie, wir kriegen oft dann auf den Deckel von Leuten, die mit den Bösen Onkels nichts anfangen können. Gleichzeitig werden wir gefeiert, so wie die Bösen Onkels gefeiert werden, dafür, dass wir was mit ihnen machen. Ich finde immer, wer die Bösen Onkels nicht mag, musikalisch, muss sie nicht mögen. Total okay. Wer sie immer noch in der Ecke stellt und die sie nicht gehören, ist einfach nicht belehrbar und möchte sich einfach aufregen über Dinge, über die man sich nicht aufregen muss und sich aufzuregen
und gibt. Im Zweifelsfall hilft ja immer, hört es euch einfach nicht an, wenn ihr es nicht hören wollt. Lest es nicht, wenn ihr es nicht lesen wollt. Ganz
richtig.
Einfach.
Aber hört trotzdem das Podcast-Interview mit Stefan Weidner in dieser Episode, weil es ist echt sympathisch, es ist nett. Vielleicht werdet ihr danach auch Fans.
Mal sehen.
Vielleicht. Ich bin mir sogar sicher. Jetzt aber kommen wir zu den Themen der Woche.
Back in Black, das Metal-Update.
Ja, Katrin kam nicht zu Rammstein.
Dafür kam
Till Lindemann. Was? Dafür kam Till Lindemann? Nein.
Zu mir, nein. Leider
dafür
nicht.
Dafür kommt Till Lindemann nicht zu dir und auch nicht nach Wacken.
Ja, gerade frisch reingekommen am Tag unserer Aufzeichnung. Till Lindemann spielt nicht, wie ursprünglich angekündigt, in Wacken. Diese ganze Nummer war sowieso ein bisschen obskur, muss ich sagen, wenn man sich da mal dran erinnert. Zuerst wurde vor Jahren der Act Lindemann angekündigt, und zwar ursprünglich mal als Headliner des neuen Wacken Wednesday.
Mit extra Ticket.
Richtig, der ist ja ab diesem Jahr quasi als Add-on dabei, auf den Hauptbühnen soll der stattfinden und deswegen kostet das Ganze extra. Früher war der Mittwoch quasi so eine Art Dreingabe, also ein Bonustag, haben sie immer gesagt, ja. Das fand aber nur in diesem Zelt statt und kostete nichts extra. Und das ging aber offenbar nicht mehr, das haben wir ja in den letzten Jahren vor Corona halt gemerkt, das Zelt platzte aus allen Nähten. Natürlich waren alle Leute schon da, wollten Party machen, wollten Bands sehen, wollten den ersten Abend halt entsprechend erleben. Ja, geht nicht mehr. Deswegen jetzt der Wacken Wednesday, der Bonustag. Leider ohne Lindemann. Beziehungsweise Lindemann, andersrum. Lindemann wäre ja dann nicht mehr am Mittwoch gekommen, sondern an einem der anderen, der regulären Tage.
Und zwar nicht Lindemann, sondern Till Lindemann, weil das Projekt Lindemann existiert nicht mehr. Nicht, dass ich Dinge durcheinander
Genau, kommen. Kurz nach der Ankündigung ging die Info durchs Netz, dass sich Peter Tedgren und Till Lindemann, also die Band Lindemann, getrennt haben. Danach sollte in Wacken T. Lindemann spielen, was genau blieb ein bisschen unklar, vermutlich Solostücke, so Ich hasse Kinder und diese französischen und russischen Sachen.
Mittlerweile hat er ein paar, trotzdem damit eine Stunde Programm füllen, weiß ich auch nicht, ob
unklar.
Das funktioniert.
Und dann wurde Till Lindemann draus und jetzt ist es abgesagt. Und zwar nicht nur Till Lindemann, sondern auch Death SS und Angel Witch. Und erklärt wird das Ganze mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des aktuellen Kriegs. Schwierige Logistik für Bands, fehlendes Fachpersonal, schlechte Ticket-Vorverkaufszahlen werden da angeführt. Auf welche Bands jetzt genau hier welche Begründung zutrifft, wird allerdings nicht aufgeschlüsselt. Bisschen schade, insbesondere bei einem großen Namen wie Till Lindemann. Da wäre vielleicht ein bisschen mehr Transparenz ganz schön gewesen.
Ja, schon. Hat Till Lindemann keinen Busfahrer gefunden oder niemand, dem irgendwie das Banner auf die Bühne hängt hinten?
Ich weiß nicht, was da an Show geplant gewesen wäre. Also ich hatte ja eigentlich gedacht, das wird vielleicht ein intimer Auftritt oder sowas. Gerade wenn es am Mittwoch gewesen wäre, ja, aber auf der Hauptbühne weiß ich auch nicht. Ja, keine Ahnung, findet jetzt leider nichts statt. Auch schade um Death SS und Angel Witch natürlich.
Till Lindemann, schade um Angel Witch, hätte
ja,
ich auch gesagt.
Till Lindemann ja, hätte ich gerne gesehen. Aber wie heißt es so schön? Man steckt nicht drin.
Es ist sehr schade, weil wir jetzt echt zu lang spekuliert haben, was da live passiert mit ihm solo. Und jetzt sehen wir es einfach nicht. Aber vielleicht ja dann 2023, wenn er da nicht mit Rammstein auf Tour kommt.
Aber das war ja ein Fake.
Das war ja ein Fake. Metalhammer.de hat es nicht vermeldet. Zwinker, zwunker.
Zickzack.
Aber freuen wir uns auch über Sachen, die passieren. Also nicht nur das Wacken stattfindet grundsätzlich, davor freuen wir uns natürlich auch, aber freuen wir uns über Sachen, die jetzt gerade schon passiert sind und die mich jetzt tatsächlich sehr positiv überrascht hatten. Ein neuer In Flames-Song. State of Slow Decay heißt er. Man liest das so und denkt sich, oh, neuer In Flames-Song, ist bestimmt ganz nett und macht den an und ist dann so, wow, okay. Ich habe versehentlich Ether Gates angemacht. Nein, doch
der
nicht.
Ether Gates ist ja mit Saxophon mittlerweile.
Okay, ich habe versehentlich alte Ether Gates angemacht. Nein, im Refrain hört man dann auch, man hört sowieso durch anderes Gesang, es sind In Flames, eindeutig. Der Refrain ist auch wieder so ein klassischer, modern-klassischer In Flames-Refrain. Wenn auch der mir gar nicht so sehr im Ohr bleibt, ist melodisch und wieder ein bisschen melancholisch, aber ist nicht irgendwie, er huckt nicht so sehr. Aber der Rest des Songs ist echt überraschend hart.
Ja, ballert in den Strophen ganz gut tatsächlich, im Refrain Klagesang. Also gute Nummer, ja, haut mich trotzdem jetzt nicht total vom Hocker, muss ich sagen. Also für mich klingt das schon nach gehobener In Flames-Ware, aber halt In Flames-Standard-Ware so ein bisschen.
Ja, aber
ich könnte ihn jetzt nicht singen.
Nee, ich auch nicht. Was den Song so groß macht, ist einfach, dass er wieder hart ist, dass er viel gegrollt wird, dass er viel gerifft wird, dass die Strophen zumindest echter Schweden-Death-klassischer sind, was man bei In Flames in der Form lang nicht mehr hatte. Also die Kommentarspalte auf YouTube dreht im positiven Sinne hohl.
Das Timing ist ja tatsächlich auch super interessant.
Das ist sehr interessant, ja.
Weil aktuell gibt es ja zumindest einen mittelgroßen Hype um die neue Band The Halo Effect, die ja vielleicht bekanntlich aus alten In Flames-Mitgliedern besteht. Also Michael Stanel von Dark Tranquillity, Jesper Strömblad, der In Flames-Gründer, aber auch Niklas Engelin, Peter Iwasch und Daniel Svensson sind da dabei. Und die bringen im August ihr Debüt raus und huldigen darauf eben dem Göteborger Melodic Death Metal. Mhm. Gehen auch im Herbst dann mit Abomasnath und Machinehead auf Tour, also ziemlich fettes Paket. Ja, und jetzt auf einmal parallel auch was Neues von In Flames. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Haben In Flames ein bisschen Muffensausen bekommen und dachten sich so, hahaha, den zeigen wir jetzt auch, dass wir nicht nur Alternative Rock, Alternative Metal spielen können, sondern dass wir immer noch das Original sind.
Ja, kann schon sein. Wenn man sie direkt fragen würde, würden sie wahrscheinlich sagen, nein, natürlich nicht. Das hat nichts damit zu tun. Sie machen immer das, was sie wollen. Das ist ja so der Standard von In Flames und auch von den anderen übrigens auch. Mhm. Mit denen habe ich zuletzt mal gesprochen, mit The Halo Effect, die auch sagen, nee, sie wollen jetzt nicht unbedingt alten In Flames huldigen oder den alten Geist von In Flames wieder aufleben, sondern sie sind halt eine neue Band aus Leuten, die früher schon zusammen gespielt haben und die sich gut kennen, die sich mögen. Bisschen Nostalgie ist da auch dabei. Gucken einfach mal, was sie machen. Klingt halt so, wenn die Leute zusammen Musik machen.
Das haben In Flames dann gehört und dachten sich so, na, wenn die nicht so klingen wollen wie wir früher, klingen wir wieder so wie früher.
Ja.
Was ja auch nicht stimmt. Der Song klingt ja nicht wie alte In Flames, der klingt so wie mittelalte In Flames, so Soundtrack to Your Escape, Come Clarity Zeiten fand ich so. Aber auf jeden Fall härter als die letzten Sachen, wobei auch da mit der Einschränkung die erste Single zum vorherigen Album, das war I Am Above.
Ja, stimmt.
Da war ja auch so, wow, sie sind wieder hart und growled wieder. Das hat sich dann auf Albumlänge ja auch nicht so durchgesetzt. Ich fand das Album gut, wie ich auch den Song gut finde. Ich fand sowieso alles, was In Flames in den letzten Jahren gemacht haben, gut. Sie haben, finde ich, kein schlechtes Album. Sie ein bisschen anstrengend, nicht schwierige reinzukommende oder so, ein, zwei. Aber es war immer gut. Sie haben immer ihr Ding gemacht. Das fand ich immer super. I Am Above, wie gesagt, ein bisschen Back to the Roots. Das Album war dann ganz leicht Back to the Roots,
ja, schon.
Aber jetzt vielleicht noch mal ein Stückchen härter.
Was ich gar nicht mitbekommen habe, ehrlich gesagt, ist, dass Chris Broderick mittlerweile offenbar fest im Line-Up steht.
Hatte ich auch vergessen.
Angeblich ist er seit 2019 schon als Live-Gitarrist dabei.
Ich habe mich eh gefragt bei dem Videoclip, wer sind denn diese ganzen Leute?
Das ist ja auch so ein bisschen das Problem.
Anders erkannt und Björn
erkannt. Ja, genau, Anders und Björn kennt man, aber die anderen kennt man nicht unbedingt. Also Chris Broderick kennt man von Bands wie Jack Panzer, Megadeth, Act of Defiance. Und die anderen beiden, da muss ich sagen, die habe ich persönlich sogar schon mal getroffen. Die sind auch seit 2008 dabei.
2018.
Seit 2018. Bruce Paul Newman und Tanner Wayne. Aber einen bleibenden Eindruck haben die bisher jetzt nicht bei mir hinterlassen. Ich glaube, wir haben auch einen davon sogar mal auf den Rubrikenseiten im Heft vorgestellt.
Die Namen klingeln auch so ein bisschen, aber trotzdem sind Anders und Björn die, die man erkennt, die immer vorne stehen. Die anderen sind so ein bisschen gesichtslos. Sie haben den DJ nicht mehr dabei, oder? Sie hatten mal eine Zeit lang so einen komischen DJ, was einfach super seltsam
wirkte. Ja, auch live, stimmt.
Ja, ich glaube, am Rock Cards bilde ich mir ein, habe ich das gesehen.
Ja, und auch irgendwann nochmal in irgendeiner Halle.
Auch noch mit DJ?
Ja, ich glaube, ja, aber
das war seltsam, weil was hat er da gemacht? Also das war so ein bisschen sehr, wir wollen jetzt aussehen wie eine amerikanische Alternative-Metal-Band oder so.
Ja.
Das war seltsam.
Ja, irgendwann soll aber noch ein Album kommen. Da sind wir als langjährige Fans natürlich auch gespannt drauf.
Ja.
Gucken, was sie da machen.
Ja, also gerade nach diesem ersten Song freuen wir uns drauf. Den neuen In Flames-Song hört ihr in der Metal Hammer Podcast-Playlist auf Spotify, wo wir natürlich wieder jede Menge Songs reinpacken werden zu allen Bands und Alben, über die wir heute sprechen.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Der Bürgerkrieg zwischen Halo Effect und In Flames tobt, oder Katrin?
Ja, da kommen wir gleich mal zu Civil War, der Bürgerkrieg. Civil War, apropos, da tobt auch der Krieg. Civil War wurden ja als Abspaltung von Sabaton ins Leben gerufen, nach dem großen Split im Jahr 2012. Ich fand immer, ehrlich gesagt, dass die Band deutlich mehr ist als nur eine Horde von Nacheiferern. Und das lag vor allem an Nils Patrick Johansson, den man ja von Astral Doors kennt. Der war bei Civil War als Sänger und als Komponist und Texter dabei, hatte richtig gute Ideen und ja, das hat auch zu super Songs und richtigen Hits geführt.
Der hat auch eine super Stimme einfach.
Der hat eine super Stimme, genau. Ist ein bisschen schwieriger Charakter, glaube ich, was ich so jetzt nach drei Interviews zu Civil War mitbekommen habe, aber hat in jedem Fall musikalisch richtig was drauf. Und nach drei Alben ist er jetzt nicht mehr dabei, sondern die Band hat jetzt einen neuen Frontmann, und zwar einen Amerikaner, der heißt Kelly Sundown Carpenter.
Schöner Name.
Ja, total. Der klingt stimmlich relativ ähnlich, bringt aber doch auch noch ein bisschen eine neue Note mit ein. Auf dem neuen Album Invaders, um das es hier gehen soll, das übrigens am 17.06. erscheint, hört man weiterhin eine Mischung aus pompösen Heavy und Power Metal mit vielen Samples, mit Chören, mit atmosphärischen Spielereien. Ja, man braucht ein Herz für solche Musik, aber Fans der Stilrichtung dürfte das weitgehend gefallen, wie ich das einschätze. Die Platte hat vielleicht nicht die Hooks, die nötig sind, um wirklich im Kopf zu bleiben, aber es ist alles sehr ordentlich gemacht und klingt schön schwungvoll und erhebend. Zum Beispiel Invaders, der Titeltrack, aber auch Carry On, Warrior Soul, das dürften so drei der besten Songs des Albums sein.
Gerade Carry On ist so ein geradeaus Metal-Disco-Hit und damit wahrscheinlich am ehesten noch an Sabaton dran. Ansonsten, gerade mit dem Album jetzt, sind Civil War so ein bisschen Sabaton für Leute, die kein Sabaton mögen. Sei es wegen dem Gesang, sei es, weil das Songwriting bei Sabaton doch gleichförmig wirken kann, wenn man es unbedingt darauf anlegen mag, es schlecht zu reden, dass sie eben alles sehr auf Hit getrimmt schreiben. Oder einfach aus Prinzip Sabaton doof findet, darf jetzt zu Civil War rüber switchen. Die haben natürlich auch die Kriegsthematik, aber irgendwie weiter gefasst. Sie haben nicht dieses total heroisierende, sondern sind doch dramatischer und ein bisschen düsterer unterwegs als die großen
Brüder. Ja, auf dem Album auch ein bisschen persönlicher. Also der Sänger hat versucht, so ein paar persönliche Schicksale auch noch umzusetzen. Aha. Es gibt da auch ein paar getragenere, epischere Stücke.
Die so, nicht so, seine persönlichen Schicksale.
Nee, nicht sein persönliches Schicksal, sondern persönliche, also Kriegsschicksale ja. Oder menschliche Schicksale ja. Anhand von einzelnen Menschen sozusagen.
Ja.
Ein paar getragenere, epischere Stücke, die Emotionen reinbringen, zum Beispiel Andersonville. Da geht es um Briefe, die aus einem Gefängnis sozusagen nach Hause geschickt werden, auch sehr dramatisch. Die Themenmischung ist sowieso relativ vielfältig und interessant. Da hat er richtig gute Arbeit geleistet und wer da tiefer einsteigen möchte, kann sich in meiner Story dazu belesen. Und zwar in der seit Mittwoch am Kiosk liegenden Metalhammer-Ausgabe ist die zu finden.
Mit Arch-Enemy-Titelgeschichte.
Genau. Also in jedem Fall gutes Album, saubere Hits. Gute Hits, ob die Hitdichte so hoch ist wie auf den vorherigen Alben, kann man vielleicht hinterfragen, ja. Aber insgesamt gutes Album, das wirklich Spaß macht.
Absolut. Gleiches würde ich behaupten vom neuen Coheed and Cambria Album, das endlich nächsten Freitag am 24.06. erscheint.
Das wurde auch so ewig geschoben, oder?
Ja, schon. Was uns jetzt entgegenkam, das Review ist jetzt schon steinalt, das war glaube ich in der vorherigen Ausgabe, jetzt einen Monat alt ist, während wir die Geschichte erst in Anführungszeichen später gebracht haben, weil die Band ein bisschen schlecht erreichbar war, wie Bands es im Promo-Zeitraum irgendwie manchmal sind, warum auch immer. So, hallo, wir würden gerne Interviews geben, wir haben leider keine Zeit. Naja, egal, dadurch das Interview jetzt erst in dieser brandneuen Ausgabe, die seit Mittwoch draußen liegt, da das Album übergeschoben wurde auf jetzt, alles richtig gemacht, mal wieder, ihr könnt's halt. Vexus 2, A Window of the Waking Mind heißt das Album, auch wenn andere Magazine behaupten, das Album hieße Varis 2, A Window of the Walking Mind. Viele Grüße. Wer von euch Hörern rausfindet, in welchem Magazin das so stand, kriegt, ich weiß noch nicht genau,
dieses
was.
Magazin.
Kriegt das Magazin geschickt. Naja, gut, nee, das haben die Leute dann ja. Ich gucke mal auf meinem Schreibtisch, was irgendwie so rumliegt in meinem Büro und schicke euch was Nettes, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt mit der richtigen Antwort. Viel Erfolg beim Rausfinden.
Die Schmutzkiste freut sich schon.
Gar keine Schmutzkiste ist natürlich das Regal, das Vexus 2, A Window of the Waking Mind gehört. Obwohl ich Coheed and Cambria, ich hatte so eine sehr begeisterte Coheed and Cambria Phase, so um 2010 herum. Das ist dann aber auch wieder abgeebbt, als diese große Amory Wars Geschichte, die sie da erzählt haben, zu Ende erzählt war und sie angefangen haben mit neuen Geschichten und dann sogar ein alleinstehendes Album ohne große Story rauskam und auch musikalisch wurde es so ein bisschen belangloser irgendwie. Ich habe die Band so ein bisschen verloren. Dachte ich, bis zum letzten Album, Vexus 1, das hat mich wieder mehr abgeholt und Vexus 2 zieht mich jetzt wieder noch weiter rein, weil sie haben es jetzt doch wieder geschafft, einerseits diesen nerdigen Erzählkosmos aufzumachen, auch wenn ich mal wieder keine Ahnung habe, worum die Geschichte eigentlich geht, aber es wirkt immer alles sehr groß und sehr durchdacht und sehr, sehr episch alles. Gleichzeitig wunderbare Melodien, sehr poppig, Emo-Rock eigentlich, aber halt auch sehr progressiv. Wenn auch nicht im Sinne von Dream Theater mit 8000 Taktwechseln und wir brauchen kein Refrain und lass hier noch ein bisschen düdeln. Das überhaupt nicht, sondern im Sinne von jeder Song klingt auch so ein bisschen ganz anders und wie aus einem ganz anderen Genre zum Teil. Manche sagen, sind mehr heavy, andere sind sehr poppig, sind sehr 80er, sind ein bisschen 80s Rock. Am Ende wird es auch klassisch proggy mit den letzten beiden Songs Letters of Supremacy und Window of the Waking Mind mit weirdem Aufbau, theatralisch und alles ein bisschen drüber, dann aber auch wieder harte Passagen. Ich glaube sogar, dass der Song Shoulders einer der härtesten von Coheed and Cambria in den letzten mindestens 10 Jahren ist. Echt schönes, fettes Riff, gleichzeitig dann aber Comatose mit so schöner Emo-Pop-Rock-Melodie. Also es ist alles drin, das Album packt einen, führt einen durch, bezaubert. Macht Spaß, sich in diese Science-Fiction-Fantasy-Welt mit Coheed and Cambria zu begeben.
Ich persönlich muss ja sagen, dass ich mich bisher noch nicht wirklich mit diesem lyrischen Konzept hinter der Band beschäftigt habe. Für mich sind die aber trotzdem eine Ausnahmeband und das liegt hauptsächlich an der Stimme von Claudio Sanchez, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Die ist ja absolut einmalig und Bands mit so hervorstechenden Sängern können eigentlich gar nichts falsch machen. Also gilt ja auch für das neue Album. Das Album ist in sich sehr gut zusammengestellt. Erst kürzere Stücke, dann am Ende längere, epischere Stücke. Mhm. Auf Langstrecke funktioniert das sehr gut, sodass man eigentlich gar keine einzelnen Songs hervorheben muss. Aber ich würde auch, wenn dann, würde ich auch auf die von dir genannten gehen. Das schön riffende Comatose, das hat einen super tollen Refrain. Mhm. Dann Shoulders, das eben ein bisschen härter ist und irgendwie so verzerrt rifft. Und The Liars Club fand ich auch noch super. Und in diesen Songs zeigt sich auch einfach mal wieder die Stärke von der Band. Das ist einfach richtig gut gemachter Prog-Rock und Metal ohne dieses Überforderungsgefühl.
Ja.
Also absolut Musik zum Wohlfühlen mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
Überfordern kann einen halt die Handlung, wenn man da wirklich einsteigen will, weil das, glaube ich, echt weird ist. Und ich glaube, es ist völlig unmöglich, anhand der Texte rauszufinden, worum es eigentlich geht. Man muss, glaube ich, die Comics dazu lesen, die es in Deutschland, glaube ich, gar nicht so zu kaufen gibt. Aber in irgendwelchen Deluxe-Boxen sind sie dann wieder dabei und dann kann man da tief in diese wilde Science-Fiction-Geschichte einsteigen.
Weniger wichtig sind die Texte bei Paganizer. Ach. Mit dem Album Beyond the McCabe. Roger Johansson, der Mann der 1000 Projekte. Das ist, glaube ich, einer der aktuell besten Running Gags in der Metal-Szene. Ich weiß nicht, ob das auch abseits unseres Magazins eigentlich irgendwem auffällt, aber der Typ ist einfach nur unglaublich. Also in den letzten Jahren hat der ungefähr, ich weiß auch nicht, 20 bis 30 Alben pro Jahr mit unterschiedlichen Bands rausgebracht.
Ungelogen, das ist kein Witz.
Qualitativ schwankt das Ganze sehr. Es sind einige richtig gute Sachen dabei, aber auch so ein paar Graupen natürlich. Und umso schöner zu sehen, dass er jetzt bei seiner Hauptband Paganizer, dass er sich da voll ins Zeug legt. Deren letztes Album kam auch erst in Anführungsstrichen 2019 heraus. Also für Rockers Verhältnisse ist schon richtig viel Zeit vergangen. 90 Alben später. Ja, dafür klingt Beyond the Macabre absolut mächtig. Also skandinavischer Death Metal in Reinform. Schönes Geprügel mit treibenden Rhythmen und der genau richtigen Melodie. Ganz wunderbar. Hört euch mal Left Behind to Rot an. Also was ein Song. Und in meinen Ohren der absolute Überhit, You Are What You Devour. Unfassbar großartig zum Niederknien. Death Metal.
Du bist, was du isst. Toll.
Und einige andere Songs kriechen dann eher dahin. So zum Beispiel auch das letzte Stück, da ist als Gastsänger noch Carl Willits dabei von Memoriam, beziehungsweise Ex-Bullthrower. Und der hat natürlich auch einen ganz eigenen und sehr charakteristischen Gesangsstil, so ein bisschen ausgemergelt klingt er ja immer. Und das trifft dann auf Roggers tiefes Knurren. Also sehr schöne Szene-Kooperation auch noch. Ja, unter dem Strich gelungene Platte. Gefundenes Fressen für Death-Metal-Fans. Aber nicht nur. Also wer ein Herz für extremeren Metal mit Melodie hat und sich da auch drauf einlässt, der kann auf dem Album auch durchaus Passagen hören, die an Amon Amarth erinnern, würde ich behaupten. Klar, andere Produktion, ganz anderer Anspruch natürlich, zwei völlig verschiedene Bands. Aber unser Rogger kann einfach Songs und Riffläufe schreiben, die zünden.
Schon. Wenn man es böse sagen will, ist es halt ein Death-Metal-Album.
Aber was für eins!
Aber ein echt gutes. Also findet nichts Neues, macht alles, wie man es kennt und wie man es mag, aber das ist halt richtig gut und echt mit ein paar schönen Riffs und Melodien zwischendrin.
Ja, und das machen ja die wenigsten, so wie man es haben möchte. Also weiter so. Aber lieber alle 3 Jahre ein Hammeralbum als alle 3 Wochen ein halbgares, lieber Herr Johansson.
Ja.
Grüße nach Schweden an dieser Stelle.
Und Grüße nach Österreich zu Belfigur, deren Album The Devils ebenfalls am 24.06. erscheint. Ein Death-Black-Metal-Album, wie man es von Belfigur kennt. Neu ist, dass sie die Chöre zum Teil ein bisschen lauter gedreht haben. Das sind so gregorianische Chöre. Das klingt damit noch so ein bisschen Satans-rituell okkulter. Damit drehen sie einfach so ihr Satans-Gerät noch weiter. Ein Album, das angenehm kurz ist. Es sind zwar 9 Tracks drauf, davon ist einer aber ein Bonustrack. Einer ist so ein längeres, auch sehr gutes, auch sehr songartiges Outro. In Wahrheit sind es aber nur 7 volle Songs eigentlich. Die sind aber alle sehr gut. Jeder kommt mit Zeilen daher, die man irgendwie sofort mitgrüllen mag. Am schönsten fand ich hier tatsächlich aus Glorifizierung des Teufels die schöne Zeile »Küss den Hintern der Ziege«. Ein Song, der sowieso ein bisschen rausfällt, weil er einer der ruhigeren der Platte ist, kommt mit so Akustikpassagen, die mit einzelnen Black-Metal-Ausbrüchen wieder aufgebrochen werden. Der große Teil des Albums ist aber Death-Black-Metal-Geholze. Allerdings auch die schnellen, harten Sachen haben kleine Akustikpassagen. Das Album hat eine schöne Dynamik, weil immer wieder diese Melodien eingeworfen werden und es nie gleichförmig, nie langweilig wird und man immer irgendwie schön Satans-Anrufe mit grölen kann. Warum mir das jetzt gefällt, obwohl ich so zur Schau getragenen Satanismus im Black Death Metal eigentlich oft sehr lächerlich finde, ist, glaube ich, weil das bei Belfigur einfach so funktioniert wie in einem guten Horrorfilm. Da guckt man sich ja auch satanische Rituale an, freut sich, wenn der Teufel kommt. Das ist beim Belfigur-Hören auch so ähnlich.
Man freut sich, wenn der Teufel kommt.
Im Film.
Nicht in echt.
In echt nicht.
Ja, The Devils. Ich habe zur Vorbereitung auf dem Podcast tatsächlich diese beiden Alben von Paganizer und Belfigur hintereinander gehört.
Ja, ich auch.
Und klar kann man beides überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich muss aber trotzdem mal wieder feststellen, dass mich persönlich einfach Death Metal mit Melodien schon mehr kickt als diese satanische Black Death Mischung. Also The Devils ist natürlich überhaupt kein schlechtes Album, das will ich überhaupt nicht sagen. Sie setzen da viel auf Atmosphäre, schleichen sich auch erstmal ein bisschen an im ersten Song, bevor sich dann so die Hölle auftut und es musikalisch richtig epochal wird. Also hier Totentanz, Dance, Macabre, da ist es
Macabre
wieder, regelt dann ziemlich. Und warum? Treibende Melodien, da sind sie wieder.
Da sind sie wieder und das macht Belfigur ja auch so schön,
ja,
dass da eben immer die Melodien drin sind im Geholze.
Das getragene Glorifizierung des Teufels mit diesem deutschen Text ist dann auch ganz interessant. Es erinnert mich stellenweise tatsächlich ein bisschen an Eisregen, so von den Formulierungen her.
Aha.
Weil da halt einfach auch diese überzogenen deutschen Formulierungen drin sind. Ein bisschen so diese ein bisschen gruselige Stimme.
Hatte ich so nicht im Kopf. Interessant. Da werde ich nochmal mit dem im Hinterkopf reichen, wenn mich jetzt oft an Behemoth ein bisschen erinnert.
Ja, vom Stil her, ja.
Ja.
Dann Virtus. Asinaria Prayer fällt ebenfalls sehr getragen und episch aus, klingt sehr melodisch, da sind auch die Chöre total dominant. Ja, Kingdom of Flesh beinhaltet dann beides, tolle Riffläufe und atmosphärisches. Also ja, da passieren in jedem Fall viele spannende Dinge auf diesem Album.
Damnation, Höllensturz, wollte ich dann auch nochmal erwähnt haben, weil das irgendwie so einer meiner Favoriten ist, weil der Titel auch sehr cool ist. Ob da eine Zeile drin war, die man mitgrölen kann, habe ich mir zumindest jetzt nicht gemerkt, aber bestimmt. Man vergisst sie dann auch schnell wieder. Zugegebenermaßen, aber wenn man es hört, kann man schnell mal einen reingrölen und dem Satan huldigen. Dann verschwindet er auch wieder.
Wäre auch komisch, wenn man die ganze Zeit hier Totentanz singt.
Nicht die ganze Zeit.
Ja, so und zum Schluss gibt es noch einen Newcomer-Tipp und zwar erscheint in der Woche auch das Debüt der englischen Band Raptors, geschrieben RXPTRS. Weil Raptors war nicht cool genug und Vokale rauslassen ist ja cooler. In jedem Fall möchte ich euch das Album Living Without Death's Permission besonders ans Herz legen. Das ist ja immer sehr schön, ohne Erwartungen an so neue Bands ranzugehen, von denen man noch nie irgendwas gehört hat und dann einmal komplett umgehauen zu werden. Und in dem Fall war es auch so. Die Band zockt ja so eine Mischung aus System of a Down, Billy Talent und Alter Bridge. Letztere insbesondere, weil der Sänger nämlich so ein bisschen wie Miles Kennedy klingt. Wer also Bock auf frische Musik hat und mit diesen genannten Bands was anfangen kann, der sollte sich das unbedingt mal anhören. Raptors.
Rixpiters.
Genau.
Ja, ganz wilde Mischung, aber echt geht gut rein. Schöne Melodien und nicht zu soft dabei, trotz der Melodien. Macht Spaß. Guter Tipp.
Don't Talk to Strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
Ich begrüße hier am Metal Hammer Telefon Stefan Weidner, Bassist der Bösen Onkels, solo unterwegs, als der W kürzlich sein neues Soloalbum veröffentlicht, 5 und damit in die Top 10 eingestiegen. Bedeutet dir das noch was, in die Charts einzusteigen, dann auch noch in die Top 10 einzusteigen mit einem Soloalbum? Oder ist das was, was du mittlerweile kennst und einfach so, ja, okay, war klar?
Naja, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, es wäre mir komplett egal, aber es ist natürlich irgendwo nicht mehr, hat nicht diesen Stellenwert, den das mal hatte. Ne? Und ich finde, Erfolge definieren sich, oder meine Erfolge definieren sich mittlerweile anders als in Chartpositionen. Ne? Das sind dann eher halt persönliche Dinge oder halt natürlich auch, wie das Album angenommen wird, ob es dann in den Top Ten ist oder nicht, ist dann eigentlich relativ Wurst. Ne? Solange die Leute das Album feiern und und sich da was rausholen können. Ne? Das ist der eigentliche Erfolg. Mhm. Wenn ein bisschen was von dem, was man da in die Texte packt, bei den Leuten ankommt. Das ist der Erfolg, wie ich finde.
Da das Album jetzt ja auch schon ein bisschen draußen ist, hast du, oder welche Rückmeldungen hast du von den Leuten bekommen? Was ziehen sie denn daraus?
Ja, unglaublich viel. Also ich habe mir natürlich wahnsinnig viel Mühe gegeben, da viel Energie reingesteckt, vor allen Dingen positive Energie, viel Liebe reingesteckt und auch in die Texte und ins Album Artwork, viele Dinge reingepackt, die, ja, die ich wichtig finde, die, ich glaube, ihre Kraft entfalten. Und so wie es aussieht, kommt es bei den Leuten an. Also musikalisch, textlich höre ich eigentlich fast nur Gutes. Ich würde sagen 99,9%. Ich weiß gar nicht, ob das jemals bei irgendeinem Album von mir oder auch von den Onkels irgendwie so gewesen ist. Dementsprechend bin ich ja super, super happy mit dem Ergebnis und wie das Album angenommen wird.
Super. V heißt es, nein, 5 heißt es, aber eine römische 5, ein V, das kann eben für die 5 stehen, aber auch vielleicht für Victory. Eine Doppeldeutigkeit, die dir auch irgendwie durch den Kopf ging?
Naja, die 5, so in der Zahlenmagie, da kann man natürlich sehr viel reininterpretieren. Ich will das mal jetzt an der Stelle irgendwie nicht tun, ja. Aber es steht natürlich für sehr, sehr viel. Es bewegt eine Menge Energie und dementsprechend, ja, ist dieses 5 nicht nur das fünfte Album, sondern auch eine bewusst gewählte Zahl an der Stelle.
Ab wann wusstest du denn, dass es ein Der Wie-Album wird und dass du nicht gerade Songs schreibst für ein neues Onkels-Album?
Aber das trenne ich schon irgendwie, ne? Also das ist schon irgendwie so eine leicht andere Herangehensweise. Und dass es ein W-Album geben musste, das war mir eigentlich, oder dass es ein weiteres der W-Album geben müsste, das war mir eigentlich schon mit dem letzten Album klar, auch wenn das schon irgendwie 6 Jahre zurückliegt. Das war jetzt für mich einfach, ja, ne, bedingt durch diese Onkels Reunion und alles, was damit verbunden war, natürlich einfach, ja, nicht früher machbar irgendwie. Und aber in meinem Kopf, und jetzt musste das raus. Ich meine, mit dieser ganzen Covid-Situation ergab sich dieses Zeitfenster auch. Und ja, und dementsprechend war mir schon klar, dass es dieses Album geben muss. Und dass es jetzt kommt, ja, hat halt dann ein bisschen länger gedauert, wie ich mir das gewünscht hätte, aber den Umständen geschuldet.
Wenn du sagst, du hast das von Anfang an gewusst, dass das dann auch Songs für dein Soloalbum
Ja.
werden, wie anders ist denn deine Herangehensweise musikalisch und auch inhaltlich textlich, wenn du Songs für dich statt für die Onkels schreibst?
Naja, ich kann mich halt noch ein bisschen freier entfalten, ne? Also ich habe einen anderen Musiker um mich herum. Ich habe noch mehr persönliche Freiheit. Ich kann textlich auch noch mehr in die Tiefe gehen. Ich muss das mit niemandem abstimmen. Also das ist keine klassische Bandsituation. Natürlich im Falle von der W spreche ich mich natürlich mit Dirk, und wir entwickeln die Songs zusammen. Aber ich habe da jetzt irgendwie, ne, keine Mitmusiker, auf die ich ja eingehen muss, in Anführungszeichen, ne? Sondern das ist halt einfach noch ein etwas freierer, eine andere Herangehensweise, ne? Beides macht total viel Spaß. Also auch die Auseinandersetzung mit einer Band ist natürlich, oder auch, ne, das, was diese Bandchemie ausmacht, zu bedienen irgendwie beim Schreiben, ist, macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und im Falle der W, ja, so beides zu haben, nämlich da die volle Freiheit zu tun und lassen, was man möchte, ist auch sehr schön. Also ich gewinne den beiden was ab und genieße beides sehr.
Ich finde auch 5, das neue Album, klingt sehr ungekünstelt, direkt, dadurch auch sehr persönlich und intim. Das ist wahrscheinlich auch so ein Ansatz, den du dann für deine Solo-Songs wählst.
Ja, intim vielleicht, wie gesagt, dass ich te textlich noch ein bisschen mehr in meiner Gedankenwelt herumspielen und spinnen kann und jetzt nicht denken muss, oh, kann das Kevin singen oder ist das irgendwie für Gonzo irgendwie cool, dieses Gitarrenriff, ne? Weil da gibt's ja auch Geschmäcker und auch andere Personen mit anderen Qualitäten und anderen Wünschen und Geschmäckern. Und ja, wie gesagt, also ich finde ja, der W5 ist teilweise ja gar nicht so weit von dem entfernt, was ich auch mit dem Onkels machen kann. Es ist halt vielleicht noch ein bisschen mutiger hier und dort, ja. Wobei ich auch bei den Onkels nie dachte, dass ich da irgendwie beim Komponieren irgendwie ein Korsett anhabe oder sowas. Ne? Wir haben auch mit den Onkels, finde ich, für eine Rockband sehr, sehr viel probiert und auch schon viel Kritik für eingesteckt für unsere Experimente. Aber ich finde, als Künstler darf man, da muss man das machen, ja, und auch vielleicht seinen Fans mal irgendwie, ja, was abverlangen, was vielleicht nicht so ja, nicht so gern gehört wird, oder ne, man kriegt ja immer so ein Korsett übergestülpt, und bei Motorhead muss ja auch jedes Lied irgendwie gleich klingen. Wenn es das nicht tut, bitte, was ist denn dann los? Ja, und jetzt haben wir uns da, glaube ich, schon auch, also als der W sowieso, empfinde ich das überhaupt gar nicht so. Mit den Onkels haben wir auch schon früher als Punkband Solos gespielt. Da hieß es, wie könnt ihr das denn machen? Das passt ja irgendwie gar nicht. Ne? Also da haben wir uns schon immer viel gewagt, und dementsprechend findet da bei der W seine Fortführung und ist vielleicht noch ein bisschen, ja, spannt dieses Band noch ein bisschen weiter.
Ja, ich fand auch gerade die breit gefächerten Einflüsse auf dem Album fand ich sehr spannend. Von klassischem Rock, Deutschrock, Punk, Metal auch, gerade wenn man sich das letzte Boot über den Acheron anhört, mit wirklich sehr deutlichen Sludge-Einflüssen, fand ich sehr faszinierend und spannend. Kannst du da gerade aus dem Metal und Sludge-Metal Einflüsse nennen, die du vielleicht direkt hattest oder Bands, die du im Kopf hattest, als du es geschrieben hast?
Nee, jetzt nicht wirklich. Also ich habe da beim Schreiben eigentlich keine Band im Kopf. Ne? Wenn man es dann später mal hört, denkt man, das klingt ja ein bisschen wie, klingt ja ein bisschen, also so geht es mir bei vielen Songs dann im Nachhinein. Aber ich habe jetzt diese Herangehensweise nicht. Das ist eher so ein organischer Prozess, der fußt auf unterschiedlicher Inspiration. Ne? Das kann einfach mal ein Basslauf sein, das kann vielleicht eine Gesangsmelodie sein, das kann aber auch ein Sample sein, oder es kann auch ja von irgendwoher kommen, ne, von einem Keyboard. Also da bin ich ganz offen und brauche auch diese unterschiedlichen Inspirationen, weil ich sonst super schnell gelangweilt bin. Also mir gefallen Alben besser, also in der Regel, sagen wir es mal so, die halt auch stilistisch ein bisschen bunter sind. Ne? So, ich tue mich schwer damit, ja, jetzt ein ganzes Slayer-Album mittlerweile durchzuhören, sage ich mal als Beispiel. Ja, so geil, wie ich die Band finde. Ne? Aber ich höre mir dann halt irgendwie zwei, drei Songs an, habe dann meinen Kick. Oder Zeal and Ardor zum Beispiel, ja, auch so eine richtig geile Band, finde ich. Ja, ne, da reichen mir aber drei Songs. Ne? Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich da so ein bisschen dynamischer im Songwriting bin. Ne?
Ja, verstehe. Glaubst du, dass gerade die Metal-Einflüsse, die jetzt gerade in das letzte Boot über den Acheron für mich irgendwie sehr in den Vordergrund traten, ist das was bei der W und auch bei den Onkels, das von manchen Leuten vielleicht unterschätzt oder gar nicht wahrgenommen wird? Also wie viel Metal da dann doch in dem steckt, was ihr macht? Weil es oft unter dem Banner Punk und Deutschrock läuft?
Ja, also wir haben schon deutliche Metal-Einflüsse. Ne? Das zieht sich ja sehr lange zurück irgendwie. Also da haben natürlich auch gerade, wie gesagt, Slayer oder Metallica natürlich ihren Einfluss gehabt, deutlich. Ne? Also wir sind schon deutlich aus dem Punk gekommen, mit all dem, was dazugehört. Auch da gibt es ja viel Abstimmung oder viele unterschiedliche in dem Punk, den melodischeren, den härteren, den amerikanischen, den englischen und so weiter. Und als dann ehrlich gesagt Metallica rauskam, war das eigentlich das erste Mal, dass uns Metal richtig gut gefiel. Also die haben uns dann so richtig zu Metal gebracht, und dann haben wir auch über Jahre viel in dem Bereich gehört. Aber jetzt ehrlich gesagt, der klassische Metal ist nicht so mein Ding, ja. Aber Thrash und die härtere Gangart, also im Sinne von nicht härtere Gangart, weil das ist Blödsinn. Es ist wahrscheinlich eher am Gesang. Ne? Oftmals tut man ja so sein, gefällt einem ein Album oder nicht, liegt ja auch so ein bisschen am Sänger. Und der eine mag es halt gerne mit Falsett, und der andere mag es halt gerne ein bisschen gegrollter. Und ja, und ich habe da beim Gesang eher so die Vorliebe, ja, also nicht den Rob Halford zu hören, um ehrlich zu sein. Sowas, ne, ist dann halt eben nicht so mein Ding. Dann höre ich mir halt lieber einen James Hetfield an. Oder auch die ganzen modernen Metal-Sachen. Also da gibt es ja auch mittlerweile unglaublich viele junge Bands, von Architects bis sonst was, die auch kein klassischer Metal, aber es hat ja alles diese, ne, Korn-Einflüsse, diese wahnsinnig tief gestimmten Gitarren und Rhythmiken, die ja auch echt brutal sind, wo ich immer anfange zu zählen und denke mir immer, wie machen die denn das? Ja. Und bin total fasziniert. Mein Sohn hört natürlich auch so einen Kram, der hat auch einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack, und da kommen manchmal halt auch Sachen rüber, da wackel ich, da schlage ich echt mit den Ohren, ja. Hammer. Also richtig gut, richtig gut. Aber auch da drei Songs und ich bin durch mit dem Thema. Live ist das eine andere Geschichte. Da kann ich mir ein ganzes Konzert geben, und das ist cool. Aber ja.
Schön.
Da habe ich so meine Limitierung.
Du hast es dein Sohn gerade auch schon erwähnt, der mit dem du auch zusammengearbeitet hast auf dem Album. Wie war das? Wie war das für euch beide, zusammen Musik zu machen?
Ach, eigentlich auch ganz natürlich und relativ unspannend, ne? Elvis spielt mir halt auch so seine Sachen vor, die oftmals halt eben noch keine fertigen Songs sind, sondern Ideen. Und eine Zeit lang kam das halt sehr viel mit Gitarre zu tun gehabt und unter anderem spielt er mir irgendwann mal dieses Riff vor, was dann eben in das letzte Boot über den Acheron einfloss und ich fand es geil, dachte mir, das passt eigentlich richtig gut zu der W. Und habe ihn gefragt, ob er nicht mit mir den Song ein bisschen weiter ausarbeiten will. Weil, wie gesagt, da gab es eigentlich nur so einen Hauptriff und noch ein cooles Nebenriff. Und dann haben wir das einfach gemacht und mal noch einen Refrain dazu gefügt und die Gitarre noch ein bisschen verfeinert. Und dann kam dann Dirk und hat das ganze Ding nochmal richtig plattgewalzt mit seinem gitarristischen Können. Und dann, ja, gab es da keinen Halt mehr für uns. Wir fanden das halt richtig geil. Und diese slushigen, doomigen Sachen, die haben natürlich so ein bisschen was Verkifftes, aber auch mächtige Rhythmen, so auch so ein bisschen, ich höre auch so ein bisschen Pantera auch. So lange Rede, das war relativ easy alles und entspannt und ja, und ich bin natürlich im Nachhinein total stolz, dass wir den Elvis auf einem der W-Album hören dürfen.
Super, sehr schön. Dann vielleicht nochmal zu dir zurück als Songwriter, Musiker und Sänger, würdest du sagen, dass gerade deine Solo-Alben dich da auch nochmal anders vorangebracht haben als die Böse-Onkels-Alben, gerade durch diese, wie wir es vorhin schon hatten, andere Herangehensweise, persönliche Herangehensweise auch und freiere zum Teil?
Ja, also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ich tue mich teilweise auch schwer, meine eigene Stimme zu hören. Ne? Da muss man sich erstmal dran gewöhnen und ich fand das auch immer ganz gut. Ich meine, bei den Onkels ist ja, komponiere ich ja auch so, dass ich sozusagen dem Kevin ja auch die Gesangslinien vorsinge, ne? Und er singt sie danach. Und das fand ich immer ganz gut. Ich fand das immer geiler, wenn er gesungen hat, wie meine eigene Stimme zu hören, ja? Und und irgendwann stehst du dann halt dann da an vorderster Front und da muss man sich dann erstmal dran gewöhnen und damit arbeiten. Mittlerweile, ja, habe ich mich dran gewöhnt, ob das gut oder schlecht ist, das müssen andere entscheiden irgendwie. Ich habe nun mal diese Stimme und versuche die relativ, wie soll ich sagen, breit einzusetzen, ne? Von balladesken Sachen und sehr gefühlvollen, leisen Tönen bis halt eben halt auch mit dem, vielleicht dem Deutschrock eigenen Reibeisengesang. Also mittlerweile kann ich mit der Stimme ganz gut leben, aber ich kann auch total verstehen, wenn jemand sagt, naja, die Musik ist ja ganz geil, aber dem Weidner sein Gesang ist jetzt nicht so mein Ding. Also von daher gesehen bin ich da total entspannt, weil ich weiß ja, ich kenne es von mir selbst, wie oft Musik schärft, aber der Sänger irgendwie nicht so mein Ding ist. Und vielleicht dann dazu, dass das dann dazu führt, dass ich irgendwas eben ja nicht so oft und nicht so gerne höre. Ne?
Dein Bandkollege Gonzo hat wenige Wochen vor dir sein Soloalbum veröffentlicht. Ich vermute ein Zufall, nicht abgesprochen. Trotzdem.
Ist tatsächlich so, ja. Ist tatsächlich ein Zufall, ja.
Ja. Zeigt ihr euch trotzdem vor der VÖ, bevor es rauskommt, gegenseitig, woran ihr arbeitet, sprecht darüber, seid irgendwie im Austausch darüber, was da irgendwie solo auch bei euch passiert?
Also ehrlich, wir treffen uns ja fast wöchentlich auch zu Konferenzen irgendwie, mittlerweile ja per Zoom und haben es aber tatsächlich irgendwie nicht geschafft, uns gegenseitig von unseren Soloalben zu erzählen. Und dementsprechend war es eine Überraschung, aber ich freue mich natürlich für ihn. Er hat sich das ja auch zum Geburtstag geschenkt, so vom Timing her. Ähnlich war das bei mir auch, also nicht abgesprochen, aber irgendwie ja doch ganz nett. Und ja, es ist so, Gonzo hat mir seine Sachen vor dem Release geschickt. Aber da waren die natürlich schon fertig. Wir sprechen uns da jetzt nicht ab oder sagen, ja, hier, das kannst du nicht machen oder ist ja super geil, das musst du rausbringen, sondern wir spielen uns gegenseitig unsere Sachen vor und hören, was der andere dazu sagt. Das machen wir schon.
Genau, jetzt geht's mit den Onkels auch bald wieder auf die großen Bühnen. Daraufhin mit der W auf auch große, aber kleinere Bühnen als mit den Onkels.
Die sind schon sehr viel kleiner, ja.
Ja, aber trotzdem sind das ja tausende Hallen oder so, glaube ich, trotzdem, in denen du spielst.
Also ja, teilweise auch größer. Ja, die müssen jetzt aber erstmal gucken, dass wir die füllen können. Das ist alles, oder nicht alles. Manche sind ein bisschen ambitionierter wie andere. Aber ja, für mich natürlich total spannend, beides haben zu dürfen, beides spielen zu dürfen, weil so ein Club-Gig hat natürlich auch einen komplett eigenen Charme und eine ganz eigene Dynamik und eine ganz andere Emotion. Ne? Also ich will nicht sagen besser, schlechter, sondern einfach anders. Und das ist ein Traum, ja, beides bedienen zu können und beides haben zu dürfen als Musiker, muss ich einfach so sagen.
Bist du vor einem vor den beiden Settings aufgeregter? Also vor dem großen vielleicht, weil super viele Leute, dafür kann vielleicht weniger schief gehen, weil alles sehr durchproduziert ist? Oder vor dem kleinen, weil es einfach vielleicht spontaner, intimer, rock'n'rolliger ist auf gewisse Weise?
Ja, also ich glaube, so Aufregung würde ich das jetzt nicht nennen. Es beginnt so ganz kurz vor dem Gang auf die Bühne mal so eine kleine innerliche Wallung aufzukommen. Ja, das ist schon so, aber das ist auch gut so, dass man ja sich dann vielleicht auch nochmal fokussiert und daran erinnert wird, was da vor einem steht und auch so eine menschliche Komponente hat. Ja, sonst wäre man ja so ganz eiskalt irgendwie auf die Bühne gehen. Nee, man muss schon sagen, das ist Wahnsinn. Also wie gesagt, ich halte solche Gefühle, also Vorfreude, das ist nicht so ganz das, was ich emotional pflege, sondern ich genieße dann den Moment, versuche möglichst vorher nicht zu viel an solche Dinge zu denken, um mich auch, ja, keine Ahnung, da irgendwie auszubalancieren. Und das gelingt mir eigentlich sehr gut. Mittlerweile habe ich das eigentlich auch, glaube ich, fast perfekt verinnerlicht. Wie gesagt, diese kurzen Wallungen ganz kurz vor dem Gang zur Bühne, die sind geblieben, aber ansonsten ist das alles ganz, ganz gut austariert. Die Emotionen kommen dann auf der Bühne und das ist dann auch gut so. Und da wirst du einfach mitgerissen. Ja, da kannst du auch nichts machen. Jedes Konzert verläuft anders. Also da habe ich auch es nicht geschafft, in so vielen Jahren so viel Routine reinzubekommen, dass ich mich dann voll fokussieren kann auf mein Spiel oder auf was anderes. Du gehst da raus und da kommt dieser Schwall an Energie auf dich zu von den Leuten, ja, und dann musst du erstmal dich schütteln, innerlich natürlich, und okay, jetzt mal langsam weiter, jetzt sortier dich mal und lass dich jetzt da nicht irgendwie umhauen von diesen Emotionen, ja. Also das ist dann schon so ein Moment, der dann auf der Bühne passiert, wo man sich kurz sortieren muss, auf jeden Fall, weil einfach so viel passiert und so viel Verbindung mit dem Publikum auch da ist.
Vor den Touren von erst den Onkels, dann der W, kommen wir aber erst noch die Onkels Jubiläumskonzerte in Frankfurt. Da werden die Emotionen wahrscheinlich auch nochmal ganz groß gekocht werden. Wie bereitet ihr euch gerade darauf vor? Das macht ihr wahrscheinlich nicht nur in Zoom-Meetings. Trefft ihr euch auch bereits zu Proben oder so?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja eine riesige Produktion, ne? Und wir lassen uns da auch wieder viel einfallen, was natürlich geprobt werden muss. Jetzt weniger, wir müssen ja nicht unsere Position auf der Bühne proben, aber da gibt's natürlich auch ein Licht, was Design wird. Es gibt natürlich Effekte, Pyroshows und die ganze Koordination, die halt, ja, keine Ahnung, mit unserem Spiel dann nur am Rande was zu tun hat. Und natürlich muss jeder von uns sich jetzt persönlich vorbereiten. Das passiert schon seit längerem, also auch bitte 3 Jahre Covid, ja, da ist natürlich, habe ich jetzt nicht jeden Tag gesungen, ne? Und spiele jetzt auch nicht jeden Tag und habe die Zeit da schon auch mal anders genutzt. Und dementsprechend muss man da jetzt einfach wieder reinkommen, die ganzen Koordinationen, diese Abläufe wieder automatisieren und das bedarf seiner Zeit, ja. Und natürlich tun wir als Band uns 3 bis 4 Wochen vorher treffen in Deutschland und spielen unsere Sets dort. Die ganze Technik muss abgestimmt werden, wir müssen unsere Pulte programmieren und das ist ja jetzt nicht einfach, ne, ein Gig, wo du mit der Handtasche irgendwie kommst, sondern da passiert ein bisschen was und wir sind auch in all diese Prozesse in irgendeiner Form halt beteiligt, ne, und dementsprechend, ja, ist das schon eine Aufgabe. Aber auch immer eine super spannende und macht auch dann einfach wahnsinnig viel Spaß, mit den Jungs wieder dazustehen, weil im Moment, wo wir uns treffen, also jetzt auch die Onkels, ist es halt immer so ein Kindergarten irgendwie, ne, so, wo wir jetzt nun ja nicht mehr die Jüngsten sind, aber es ist halt immer sehr lustig und man muss erstmal irgendwie 2 Tage Mist erzählen und sich totlachen, bevor man eigentlich sich auf die Arbeit konzentrieren kann.
Das ist schön, dass es immer noch so viel Spaß macht und nicht mit Jüngsten hast du jetzt gerade selber so angesprochen und gesagt. Ja. Du hast dir das Der W-Album selber ein bisschen zum Geburtstag geschenkt. Du bist vor wenigen Wochen, wenn dieser Podcast läuft, 59 geworden. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Ja, vielen Dank.
Bereitest du dich damit geistig auf die 60 vor oder ist das ein Thema, das bei dir überhaupt nicht stattfindet?
Ja, genau. Ich plane schon meine Party. Also ich habe ja jetzt viele Jahre meinen Geburtstag so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil es ist dann einfach nicht mehr so spannend, Geburtstage zu feiern und Feste gibt's auch irgendwie an anderen Stellen so, ne? Aber die 60, einfach auch so, weil jeder immer so ein Ding draus macht, 60. Jetzt könnte ich natürlich ganz klischeebeladen sagen, man ist so alt, wie man sich fühlt. Also dementsprechend ist die 60 für mich jetzt einfach echt nur eine Zahl, ne? Aber also eine runde Zahl und ich denke, da werde ich jetzt auch mal nochmal so richtig Gas geben irgendwie. Und weil ich es auch lange nicht mehr gemacht habe an Geburtstagen. Also ja, da kommt wieder ein Jahreswechsel, wieder ein Jahr, wo man an sich arbeiten kann, wo man besser werden kann, wo man Dinge besser tun kann. Also es ist für mich im Prinzip nur ja ein Kreislauf, ne? Beziehungsweise ist es ja nicht mal, es geht ja nur in eine Richtung.
Ja. Das klingt so, als würde es nicht langweilig werden bei dir in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich auch Jahren.
Ich glaube, das ist mal das Rezept, um glücklich zu altern auch, ja. Also einfach neugierig bleiben und triebig zu bleiben, umtriebig, ja, Dinge weiter für sich zu entdecken und ja, an sich selbst zu arbeiten, ne? An seinem eigenen, an seinen eigenen Defiziten und zu versuchen, irgendwie eine bessere Version von sich zu werden.
Wunderbar. Entsprechend wünsche ich euch dann auch viel Erfolg bei den Vorbereitungen für die Konzerte.
Vielen Dank.
Vielen lieben Dank, Stefan, fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Ich hoffe, man sieht sich bald wieder live.
Ich bin auf jeden Fall auf der Bühne. Wenn du Lust hast, komm vorbei. Grüße an alle Hörer, ja, und danke für das nette Interview.
Super Gespräch, hat echt Spaß gemacht, mit Stefan Weidner zu sprechen und ich freue mich tatsächlich schon auf die kommenden Shows auch der Bösen Onkels hier in Berlin und auch auf den W live in Berlin im Astra im November. Aber erstmal stehen wir den Festivalsommer durch und haben bis dahin auch noch ein paar Podcast-Episoden.
Nicht mehr viele tatsächlich. In der nächsten Episode hört ihr erstmal ein Gespräch mit Attila Dorn und Falk-Maria Schlegel von Powerwolf. Und zwar sprechen die beiden über ihre kommende Veröffentlichung. Das ist die im Dezember 2021 gespielte Streaming-Show, die jetzt physisch und nochmal im Stream erscheint. Dieses Gespräch hört ihr beim nächsten Mal.
Am 1.7. in der 35. Folge des Metal Hammer Podcast. Um den nicht zu verpassen, abonniert den Podcast, kommentiert, was euch gefallen hat und was nicht. Lasst uns hören, was ihr hören wollt. Lasst ein Like da, Daumen hoch, Herzchen, Sternchen, was auch immer bei euch vorgeschlagen wird. Gebt uns, was ihr habt. Dafür geben wir, was wir haben. Das nächste Mal am 1.7. Bis dahin, bleibt sauber, bleibt gesund. Wir sehen uns vielleicht am Full Force Festival oder auf einem anderen Acker dieser Nation. Bis dahin, Maximum Metal.
Macht es gut. Danke fürs Zuhören.